Christoph Kolumbus. Christoph Kolumbus wurde ungefähr 1451 in der Republik Genua geboren. Er starb am 20. Mai 1506 in Valladolid im Königreich Kastilien. Kolumbus war ein italienischer Seefahrer, der im Dienst der kastilischen Krone stand. Er suchte einen westlichen Seeweg nach Indien. Im Oktober 1492 erreichte er eine Insel der Bahamas und bald darauf weitere Inseln der Karibik. Viele Historiker bezeichnen dieses Ereignis als Entdeckung Amerikas. Später unternahm er weitere Fahrten und wurde zum ersten Vizekönig der sogenannten Indias ernannt. Spanien und Portugal wetteiferten um den Handel mit Indien. Kolumbus wollte über den Atlantik die Hafenstadt Quincy in China erreichen, die man damals Indien zuschrieb. Zwischen 1492 und 1504 führte Kolumbus 4 Reisen durch. Er steuerte vor allem die großen Antillen an. Auf jeder Fahrt legte er auf Hispaniola an, dem Gebiet des heutigen Haiti und der Dominikanischen Republik, und gründete dort die ersten europäischen Kolonien. Erst auf seiner 4. Reise betrat er nahe dem heutigen Honduras das Festland Amerikas. Kolumbus erkannte nie, dass er einen unbekannten Kontinent erreicht hatte. Diese Einsicht formulierte erst Amerigo Vespucci, nachdem die neue Welt den Namen Amerika erhielt. Die ersten Menschen Amerikas waren die Vorfahren der indigenen Bevölkerung. Nach heutigem Wissen gelangten sie vor mehr als 20.000 Jahren von Asien auf den zuvor menschenleeren Kontinent. Einzelne Funde deuten sogar auf eine Einwanderung vor über 100.000 Jahren hin. Zwischen 12.000 und 11.000 vor Christus erreichten sie auch den Süden des Doppelkontinents. Weil sich die Erinnerung daran im Lauf der Jahrtausende verlor, erscheint der Begriff Entdeckung für ihre Ankunft unpassend. Ungefähr 500 Jahre vor Kolumbus betraten Leif Erikson und andere Wikinger bereits Teile Nordamerikas und siedelten dort zeitweise. Kolumbus gilt dennoch als entscheidender europäischer Entdecker, weil erst seine Reisen eine dauerhafte Kolonisierung Amerikas durch Europäer und später Menschen anderer Erdteile auslösten. Werdegang bis 1480. Kolumbus erklärte in seinem Testament aus dem Jahr 1498, er sei in Genua geboren. Zahlreiche Chronisten bestätigten diese Herkunft. Ein königliches Protokoll aus 1491 nannte zusätzlich Savona als möglichen Geburtsort. Fragen nach Herkunft und Geburtsdatum führten immer wieder zu hitzigen Diskussionen. In den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts versuchten spanische Forschende mit aufwendigen Untersuchungen nachzuweisen, Kolumbus habe seine wahre Abstammung verschleiert und stamme aus levantinischen Converso-Kreisen jüdischer Herkunft. Die Mehrheit der Fachwelt geht dennoch weiter davon aus, dass Kolumbus 1451 in Genua zur Welt kam. Sie stützt sich dabei unter anderem auf ein Dokument, das 1904 in Genua entdeckt wurde und einen Rechtsstreit aus 1479 beschreibt. Da dieses Schriftstück anderen Quellen widerspricht, bleiben Geburtsjahr und Kindheit unklar. Als Vater gilt der Genueser Wollweber Domenico Colombo, der 1498 starb. Nach einem politischen Umsturz übernahm er mit seinem Bruder Antonio 1447 die Verwaltung zweier Stadttürme. Die Mutter wird als Susanna Fontana Rossa überliefert. Kolumbus hatte 3 Brüder, Bartolomeo, Giacomo und Giovanni Pellegrino, sowie eine Schwester namens Bianchinetta. Nach eigener Aussage fuhr Kolumbus bereits mit 14 Jahren zur See. Sein Sohn berichtete, der Vater habe an der Universität von Pavia ein Grundstudium absolviert. Diese Angabe erscheint plausibel, weil Kolumbus Latein und Mathematik sehr gut beherrschte. Kenntnisse, die ihm später bei Kosmographie und Kartographie nutzten. 1461 floh die Familie nach Savona, nachdem frankreichfreundliche Fregoso-Dogen aus Genua vertrieben worden waren. Während des Erbfolgekriegs um Süditalien arbeitete Kolumbus als Korsar. Ein Brieffragment aus 1495 besagt, er habe im Auftrag Renés von Anjou eine Galeasse Ferdinands von Aragon angreifen sollen. In der ersten Hälfte der 70er Jahre segelte er bis zur Insel Chios, damals eine genuesische Kolonie. 1476 erreichte Kolumbus den Atlantik. Die Flotte geriet am 13. August vor dem Kap St. Vinzenz in eine Seeschlacht. Kolumbus rettete sich schwimmend an die portugiesische Küste. Ab 1477 lebte er in Lissabon, dem europäischen Zentrum der Seefahrt. Wahrscheinlich arbeitete er als angehender Kaufmann für die Handelshäuser des Genuesers Antonio Spinola in Lissabon und auf Madeira. Sein Bruder Bartolomeo zeichnete in Lissabon Seekarten. Eine Zeit lang arbeiteten beide zusammen. Zwischen 1482 und 1483 nahm Kolumbus an einer Expedition entlang der westafrikanischen Küste bis zum Handelsposten São Jorge da Mina im heutigen Ghana teil. In Portugal heiratete er Filipa de Perestrello e Moniz. Ihr Sohn Diego kam um 1480 auf der Insel Porto Santo zur Welt. Filipa entstammte einem Adelsgeschlecht mit französischen und italienischen Vorfahren. Ihr Vater Bartolomeo Perestrello hatte bei der Besiedlung Madeiras mitgewirkt und Porto Santo verwaltet. Kolumbus lebte einige Zeit auf der Insel, studierte Seekarten, Logbücher und weitere Unterlagen aus dem Nachlass des Schwiegervaters und begann, sich intensiv mit einer westlichen Route nach Süd- und Ostasien zu beschäftigen. Im weiteren Verlauf seines Lebens diente Kolumbus unterschiedlichen Auftraggebern. Sein Sohn Fernando berichtete, der Vater sei im Winter 1484 auf 1485 erneut als Korsar aktiv geworden, diesmal im Sold Frankreichs. Damals endete der 9 Jahre dauernde Frieden von Picquigny, was die Aussage stützt. Die Genueser Geschichtsschreibung betont dagegen, Kolumbus habe ausschließlich genuesische Interessen vertreten und in Portugal den Zuckerhandel zwischen Madeira und Genua organisiert. Grundlage dieser These ist eine notarielle Aufzeichnung, die 1904 in Genua entdeckt wurde und häufig als Hinweis auf seine enge Bindung an die Heimat interpretiert wird. Plan der Atlantikfahrt. Indien und das Kaiserreich China lieferten Europa begehrte Waren wie Seide und Gewürze. Etwa ab der Mitte des 14. Jahrhunderts blockierte das Osmanische Reich die bekannten Landwege. Luxusgüter mussten nun mit hohen Zöllen bezahlt werden. Die Portugiesen suchten deshalb eine neue Route auf dem Seeweg. Sie segelten südostwärts entlang der afrikanischen Küste. Vasco da Gama erreichte Indien 1498. Christoph Kolumbus griff die Idee einer Westroute nach Ostasien auf. Schon Aristoteles hatte vermutet, man könne das Meer zwischen den Säulen des Herakles, Gibraltar und dem Berg Djebel Musa in Marokko und Asien in wenigen Tagen überqueren. Pierre Dailly, Roger Bacon und andere Gelehrte teilten diese Ansicht. Kolumbus besaß ein kommentiertes Exemplar des Imago Mundi-Werkes aus 1410. 1474 tauschte er Briefe mit Paolo dal Pozzo Toscanelli. Toscanelli bestätigte den Plan und schickte eine Karte. Er schrieb, die Westroute sei wahr und sicher. Kolumbus hatte außerdem eine stark kommentierte Abschrift von Marco Polos Reisebericht Il Milione Auf Fahrten in den Norden, etwa nach England, hörte er wohl von Wikingerreisen nach Nordamerika. Er erreichte allerdings nicht Island. Wahrscheinlich kannte er auch die mittelalterliche Erzählung Navigatio Sancti Brendani über die Westfahrt des irischen Mönchs Brendan. Mehrere Funde deuteten auf Land westlich von Europa hin. Ein portugiesischer Kapitän brachte nach einem Sturm weit draußen ein bearbeitetes rotes Holzstück mit, später Brasilholz genannt. Weitere Hölzer und fremde Pflanzen trieben an die Küsten von Madeira und Porto Santo. Auf der Insel Flores erzählte man von zwei angeschwemmten Leichnamen ungewöhnlichen Aussehens. Während eines Aufenthalts auf Porto Santo hörte Kolumbus solche Geschichten, las die Aufzeichnungen seines Schwiegervaters Bartolomeo Perestrello und studierte geheime portugiesische Logbücher, die sogenannten Roteiros. Daraus lernte er viel über Strömungen und Winde des Atlantiks. Kolumbus erkannte, dass beständige Passatwinde eine schnelle Fahrt nach Westen erlauben, wenn man zunächst nach Süden zu den Kanarischen Inseln segelt und dann westwärts abdreht. Für die Rückreise plante er höhere Breiten, in denen verlässliche Westwinde wehen. Segelschiffe nutzen diese Route noch heute. Gelehrte wussten seit der Antike, dass die Erde kugelförmig ist. Eine flache Erde spielte in den Diskussionen keine ernsthafte Rolle. Die Herausforderung lag in der Entfernung. Ptolemäus schätzte die bekannte Welt auf 180 Längengrade. Pierre d'Ailly setzte 225 Grade an und Kolumbus übernahm diese größere Zahl. Tatsächlich beträgt die Ausdehnung aber etwa 130 Grade. Kolumbus unterschätzte außerdem die Entfernung zwischen den Graden. Er kalkulierte weniger als 4500 Kilometer zwischen den Kanarischen Inseln und Japan. Die wirkliche Entfernung liegt bei fast 20.000 Kilometern. Wegen dieser Fehleinschätzung hielt Kolumbus die Inseln der Karibik für vorgelagerte Inseln Chinas. Die Toscanelli-Karte aus 1474 zeigte an dieser Stelle ebenfalls zahlreiche Inseln südöstlich von Japan. Werben um Unterstützung. Kolumbus brauchte für seinen Plan die Rückendeckung einer Herrscherin oder eines Herrschers. 1484 legte er dem portugiesischen König Johann II. Ausführliche Vorschläge für eine Westfahrt vor. Die Gelehrten des Königs wiesen die Pläne zurück. Sie hielten die Strecke für viel zu lang und damit für nicht umsetzbar. Nach dem Tod seiner Frau Philippa verließ Kolumbus 1485 zusammen mit seinem Sohn Diego Lissabon und zog nach Spanien. Dort wollte er das Königspaar, Ferdinand II. Von Aragon und Isabella I. von Kastilien, für sein Vorhaben gewinnen. Beide regierten ihre Reiche gemeinsam und führten gerade Krieg gegen das Emirat Granada. 1486 rief Königin Isabella Kolumbus an den Hof nach Cordoba. Er wurde freundlich aufgenommen und dem Verwalter der Krongüter, Alonso de Quintanilla, anvertraut. Alonso unterstützte das Projekt begeistert. Kolumbus gewann weitere Fürsprecherinnen und Fürsprecher. In Cordoba lernte er Beatriz Enriquez de Arana kennen. Sie wurde die Mutter seines zweiten Sohnes Fernando. Kolumbus lebte mit Beatriz zusammen und bedachte sie in seinem Testament, heiratete sie jedoch nicht. Eine königliche Prüfungskommission verwarf den Plan als unpraktisch. Trotzdem blieb Kolumbus in der Nähe des Hofes. Gelegentlich erhielt er Geld, damit er nicht zu einem anderen Regenten wechselte. Kardinal Pedro González de Mendoza vermittelte eine erste Audienz bei Königin Isabella, doch es kam noch zu keinem Entschluss. Das Königspaar war weiterhin mit dem Krieg gegen Granada beschäftigt. Am 20. März 1488 lud König Johann der II. Kolumbus erneut nach Portugal ein, vermutlich auf dessen eigene Initiative. Spätestens im Herbst desselben Jahres traf Kolumbus in Lissabon seinen Bruder Bartolomeo Kolumbus wieder. Eine Einigung mit dem portugiesischen König kam jedoch nicht zustande. Ende Dezember erlebte Kolumbus die triumphale Rückkehr des portugiesischen Seefahrers Bartolomeo Dias, der erstmals die Südspitze Afrikas umsegelt hatte. Kurz darauf brach Bartolomeo Kolumbus nach England und Frankreich auf, um dort Unterstützung für die Pläne seines Bruders zu gewinnen. Etwa 1490 entstand die sogenannte Kolumbus-Karte, die Kolumbus gemeinsam mit seinem Bruder Bartolomeo erstellt haben soll. Sie zeigt im Osten Westeuropa und Westafrika und folgt der Tradition des Geographen Claudius Ptolemäus. 1491 lehnte eine spanische Kommission die Vorschläge von Kolumbus erneut ab. Das Königspaar versprach, sich nach dem Ende des Krieges gegen Granada noch einmal damit zu befassen. Kolumbus erwog daraufhin, nach Frankreich zu gehen. Auf dem Weg nach Huelva machte er Halt im Kloster La Rábida. Der Franziskaner Juan Pérez und der Arzt García Hernández hielten ihn zurück. Pérez schrieb einen eindringlichen Brief an die Königin. Der Hof ließ Kolumbus daraufhin zurückrufen. Er traf rechtzeitig in Granada ein, um die Kapitulation des maurischen Herrschers Muhammad XII. Am 2. Januar 1420 mitzuerleben. Nach dem Ende des Krieges wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Zunächst scheiterten sie an den hohen Forderungen von Kolumbus. Er verlangte den erblichen Titel eines Admirals des Ozeans, den Rang eines Vizekönigs über alle künftigen Entdeckungen und ein Zehntel der erwarteten Einkünfte aus Edelmetallen. Als man dies ablehnte, brach Kolumbus Richtung Frankreich auf, wo er angeblich ein besseres Angebot erhalten hatte. Mehrere einflussreiche Personen am Hof, darunter der Rechnungsführer Luis de Saint-Angel, setzten sich jedoch für ihn ein. Königin Isabella lenkte ein und akzeptierte die Bedingungen. Ein Bote holte Kolumbus nur wenige Kilometer vor Granada ein und brachte ihn zurück. Am 17. April 1492 unterzeichneten die Monarchen und Kolumbus die Kapitulation von Santa Fe. Das Abkommen gewährte Kolumbus 10% der Gewinne aus den zu bringenden Gütern, die Statthalterschaft über neu entdeckte Gebiete und den Titel Admiral der Weltmeere. Im Gegenzug verpflichtete er sich, für die Krone von Kastilien einen westlichen Seeweg nach Ostasien zu suchen. Erste Reise, August 1492 bis März 1493. Die erste Reise von Kolumbus wurde mit rund 2 Millionen Maravedis finanziert, hauptsächlich durch die Santa Hermandad, Handelskontakte und private Unterstützer. Am 3. August 1492 verließ er Palos de la Frontera mit der Santa Maria, der Niña und der Pinta. Nach einem Aufenthalt auf La Gomera segelte die Flotte am 6. September weiter. Die Überfahrt war schwierig, mehrfach drohten Meutereien. Am 12. Oktober sichteten die Schiffe schließlich Land, eine Insel der Bahamas, die Kolumbus San Salvador nannte. In den folgenden Wochen entdeckte er weitere Inseln wie Rum Cay, Long Island, Kuba und Hispaniola. Auf Hispaniola lief die Santa Maria am 25. Dezember auf Grund. Aus ihrem Holz entstand das Fort La Navidad, die erste kastilische Siedlung in der neuen Welt. Ein Teil der Besatzung blieb dort zurück. Am 16. Januar 1493 trat Kolumbus mit Niña und Pinta die Heimreise an. Während des Rückwegs geriet er in einen Sturm, erreichte jedoch am 4. März Lissabon und am 15. März Palos, wo er triumphal empfangen wurde. Papst Alexander VI. Sprach Kastilien in einer Bulle die neu entdeckten Gebiete zu. Ein Jahr später wurde die Grenzziehung im Vertrag von Tordesillas angepasst. Kurz darauf begann Kolumbus mit den Vorbereitungen für seine zweite Reise. Zweite Reise, September 1493 bis Juni 1496. Kolumbus berichtete den kastilischen Herrschern, er habe Asien erreicht, tatsächlich waren es Kuba und Hispaniola. Er versprach Gold und Arbeitskräfte aus diesen Gegenden. Daraufhin erhielt er eine Flotte mit 17 Schiffen und etwa 1.500 Menschen. Am 25. September 1493 brach er von Cadiz zu seiner zweiten Reise auf, um die neuen Gebiete zu besiedeln. Er erreichte mehrere Inseln der kleinen Antillen und nahm sie für Kastilien in Besitz. Im November traf er auf Hispaniola ein, wo das erste Fort zerstört war. Im Dezember gründete er daher die Siedlung La Isabela. Von dort unternahm er Erkundungen nach Gold und segelte bis Kuba, Jamaika und Puerto Rico, ohne das Festland zu erreichen. Bei seiner Rückkehr im September 1494 fand er Spannungen in der Kolonie vor. Es kam zu Auseinandersetzungen mit den Taino. Kolumbus schickte später eine Gruppe von Gefangenen nach Spanien. Viele überlebten die Überfahrt nicht und wurden von der Königin wieder freigelassen. Im Oktober 1495 traf eine königliche Kommission in La Isabela ein. Kolumbus segelte im März 1496 zurück nach Spanien und kam dort am 11. Juni desselben Jahres an. Obwohl er Unterstützung erhielt, blieben größere Goldfunde aus. Erst knapp zwei Jahre später begann er mit neuer Finanzierung seine dritte Reise. Dritte Reise, Mai 1498 bis November 1500. Kolumbus stach am 30. Mai 1498 zu seiner dritten Reise in See. Er nahm eine südlichere Route, passierte die Kapverdischen Inseln und erreichte am 31. Juli Trinidad sowie kurz darauf Tobago. Auch das südamerikanische Festland am Orinoco wurde gesichtet, das er zunächst für Asien hielt. Am 31. August erreichte er Santo Domingo auf Hispaniola, wo es Spannungen mit den Siedlern gab. Kolumbus versuchte zu vermitteln, förderte die Christianisierung der Arawak, intensivierte die Suche nach Gold und vergab Landrechte. Daraus entwickelte sich ab 1503 das System der Encomiendas. Zurückgekehrte Kolonisten kritisierten seine Verwaltung. Im Mai 1499 wurde Kolumbus als Gouverneur abgesetzt. Francisco de Bobadilla übernahm und ließ ihn im August 1500 in Ketten nach Spanien bringen. Das Königspaar begnadigte Kolumbus, stellte ihn jedoch nicht wieder in seine Ämter ein. Sein Ansehen blieb beschädigt, zumal Vasco da Gama bereits 1498 den Seeweg nach Indien um Afrika eröffnet hatte und Portugal damit die Führung behauptete. Vierte Reise, Mai 1502 bis November 1504. Am 26. Februar 1502 bat Kolumbus das kastilisch-aragonesische Königshaus um eine weitere Flotte, die am 14. März genehmigt wurde. Er brach am 9. bzw. 11. Mai desselben Jahres mit 4 Karavellen auf, darunter die Capitana, La Gallega, Santiago de Palos und Vizcaína. Begleitet wurde er von seinem Sohn Fernando. Die Route führte an der mittelamerikanischen Küste entlang, zwischen dem heutigen Honduras und Panama. Am 14. August 1502 betrat Kolumbus bei Kap Honduras erstmals das amerikanische Festland in der Hoffnung, eine Passage nach China zu finden. Die Vizcaína ging während der Reise verloren. Später strandete die Expedition vor Jamaika. Zunächst half Handel mit den Inselbewohnern beim Überleben. Als dieser endete, nutzte Kolumbus am 29. Februar 1504 eine Mondfinsternis, um die Versorgung wiederherzustellen. Meutereien, Kämpfe und marode Schiffe zwangen die Mannschaft, fast ein Jahr auf Jamaika auszuharren. Schließlich kehrte Kolumbus krank und geschwächt nach Spanien zurück. Letzte Jahre. Während seiner 4 Reisen verlor Christoph Kolumbus insgesamt 9 Schiffe. Dieser Verlust trug dazu bei, dass sein früherer Ruhm als Held und Eroberer verblasste. In seinen letzten Lebensjahren lebte er zurückgezogen und stand kaum noch im öffentlichen Interesse. Obwohl Kolumbus über beträchtlichen Besitz verfügte, suchte er hartnäckig den Kontakt zu König Ferdinand II. Seine Förderin Königin Isabella I. war am 26. November 1504, kurz nach seiner Rückkehr, gestorben. Kolumbus verlangte die Rückgabe der Vorrechte, die ihm die Kapitulation von Santa Fe zugesichert hatte, und pochte auf ausstehende Zahlungen. Die Krone gewährte ihm weder das eine noch das andere. Bis zu seinem Tod war Kolumbus überzeugt, auf dem Seeweg den chinesischen Teil des indischen Festlandes erreicht zu haben, den er Las Indias nannte. Er starb am 20. Mai 1506 in Valladolid, ungefähr im Alter von 55 Jahren. Die Todesursache blieb unklar. Fachleute vermuten jedoch, dass er unter reaktiver Arthritis litt. Diese Gelenkentzündung kann nach bakteriellen Darminfektionen oder nach bestimmten sexuell übertragbaren Krankheiten auftreten. Wahrscheinlich zog er sich die Erkrankung auf See durch verdorbene Nahrung zu. Zunächst wurde Kolumbus in Sevilla beigesetzt. Auf Wunsch seines Enkels Diego Colón de Pravia überführte man den Leichnam 1542 nach Santo Domingo in die dortige Kathedrale, wo Kolumbus selbst bestattet sein wollte. Dort verblieben die Gebeine bis 1795. Nachdem Frankreich die Insel zur Kolonie erklärt hatte, brachte man die mutmaßlichen sterblichen Überreste nach Kuba und setzte sie in der Kathedrale von Havanna bei. 1898 wurden sie erneut exhumiert und nach Sevilla zurückgebracht, weil Spanien nach einem verlorenen Unabhängigkeitskrieg Kuba verließ. Im folgenden Jahr fanden sie dort wieder ihre Ruhe. Ein kleiner Teil des Leichnams liegt heute in der Kathedrale von Sevilla. Genetische Untersuchungen bestätigten die Echtheit dieser Überreste. Bei Bauarbeiten in der Kathedrale von Santo Domingo fand ein Priester 1877 eine Urne mit dem Namen des Entdeckers. Am 10. September desselben Jahres wurde der Fund öffentlich gemacht und die Urne in einem Mausoleum aufgestellt. 1992 gelangte sie in den Neubau Faro de Colón, einen von südamerikanischen Staaten finanzierten Leuchtturm in Kreuzform, dessen zahlreiche Scheinwerfer ein leuchtendes Kreuz in den karibischen Nachthimmel projizieren. Bislang wurden keine genetischen Analysen dieser Gebeine durchgeführt. Vermächtnis. Trotz zahlreicher Rückschläge und der umstrittenen Folgen seiner Unternehmungen gilt Christoph Kolumbus als einer der bedeutendsten Seefahrer der Geschichte. Mit seinen 4 Atlantiküberfahrten verband er dauerhaft die alte und die neue Welt. Seine Fahrten leiteten die Epoche der europäischen Expansion ein, förderten den Austausch von Pflanzen, Tieren, Waren und Ideen und veränderten damit die Entwicklung der Welt nachhaltig. Auch wenn Kolumbus selbst nie erkannte, dass er einen neuen Kontinent erreicht hatte, legte er den Grundstein für eine der tiefgreifendsten Umwälzungen der Menschheitsgeschichte.